Herzlich willkommen zurück zu Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Heute zum Thema technische Unternehmensbewertung. Mein Kollege Tobias Keller und ich begrüßen Dr. Richard Buschbeck, Research Manager Technology bei 10x DNA. Hallo Richard, wir freuen uns, dass du hier bist.
Hallo Kevin, hallo Tobias, schön, dass ich bei euch sein darf.
Prima, ja, perfekt, dass wir dich heute für so eine interessante Folge gewinnen konnten. Vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, wäre es super, wenn du einmal kurz erzählen könntest, was du den ganzen Tag machst und welches Spezialgebiet du heute mitgebracht hast.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ich bin vom Hintergrund her Physiker. Ich habe in Aachen an der RWTH studiert, dort dann auch promoviert im Bereich Medizintechnik. Da war ich dann am Forschungszentrum in Jülich. Und nachdem ich dann zunächst in der Unternehmensberatung gelandet war, bin ich jetzt seit letztem Sommer hier bei 10x DNA. 10x DNA ist ein Investmentfonds, ein aktiv gemanagter Investmentfonds, mit dem Anleger in Technologiewerte investieren können. Unser Fokus liegt dabei auf Technologien, die disruptives Potenzial mit sich bringen, sprich Technologien, die die Welt oder verschiedene Industrien über die nächsten Jahre massiv verändern werden. Wir haben dazu ein relativ konzentriertes Portfolio aufgelegt. Das besteht aus ungefähr 30 Titeln, unter anderem auch zwei Kryptowährungen. Und ja, mit diesem Portfolio hoffen wir, relativ hohe Wertsteigerungen über die nächsten Jahre erreichen zu können. Und das steht seit letztem Sommer, wie gesagt, jedem Anleger offen.
Ja, das hört sich super interessant an. Und was machst gerade du bei 10x DNA?
Also ich bin hier in dem Team verantwortlich für die technologischen Analysen der Unternehmen und Technologien hauptsächlich. Bedeutet, dass ich mich tief mit den Technologien, mit den Unternehmen befasse und mir anschaue, wie die eben von der technologisch-naturwissenschaftlichen Seite sich uns darstellen. Also beispielsweise geht es für uns darum, einen Blick dafür zu bekommen oder eine Meinung dafür zu bekommen, ob sich die Technologie, die das Unternehmen nutzt, für den Bereich sinnvoll anwenden lässt, ob das Unternehmen die richtige Expertise hat, um diese Technologie auch zu skalieren. Und ja, dann, also das ist dann die Grundlage für unsere Investment-Empfehlung am Ende. Mhm. Und genau, das heißt also, ich fokussiere mich auf den technischen Teil und zusammen mit den Kollegen, die dann auch die Corporate Finance und wirtschaftliche Seite abdecken, kommen wir dann zu einer Meinung, welches Unternehmen wir in unser Portfolio aufnehmen und welches vielleicht auch nicht.
Bevor wir in die technischen Details deiner Tätigkeit einsteigen, noch kurz der Disclaimer, dass dieser Podcast keine Rechts-, keine Steuer- und keine Anlageberatung darstellt. Alles, was wir hier besprechen, dient ausschließlich der Information der Zuhörer.
Ja, prima. Damit würden wir dann ins Thema einsteigen, nachdem du schon so ein bisschen allgemein erzählt hast, wie du arbeitest. Vielleicht könntest du noch mal ein bisschen spezifischer darauf eingehen, vielleicht ein kleines Beispiel bilden, und sagen, wie du mit deinem Team dann vorgehst, welche Bewertungskriterien legt ihr an, was guckt ihr euch besonders an bei Unternehmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr eigentlich nur am offenen Kapitalmarkt. Aber wir wollen hier natürlich dann eben auch den Bogen schlagen zu Startups, die überwiegend natürlich nicht am Kapitalmarkt notiert sind, und mal gucken, was wir daraus für die ableiten können.
Mhm. Ja, gerne. Also im Grunde bei den Analysen, die ich mache, geht es darum zu bewerten, ob eben Technologien oder Unternehmen vielversprechend für Investoren sein können. Dazu gucken wir uns im Grunde verschiedene Aspekte an. Zum einen versuchen wir, Bereiche oder Industrien zu finden, die zumindest drei Eigenschaften mit sich bringen. Nämlich erstens, diese Industrien oder Märkte müssen gewisse Ineffizienzen aufweisen. Also beispielsweise sehen wir da zum Beispiel Ineffizienz im Sinne von hoher Ressourcenverbrauch oder hoher Ausstoß von Emissionen wie es aktuell bei Verbrennungsmotoren beispielsweise der Fall ist. Das zweite ist, wir müssen eine technologische Disruptionskraft sehen in dieser Industrie. Beispiel auch hier, wenn wir im Autobereich bleiben wollen, das Thema Elektromobilität. Das heißt, wir haben eine Batterietechnologie, die jetzt gut genug ist, um diesen Bereich Mobilität zu disruptieren. Und wenn diese Technologie eben weit genug ist, dann kann es sein, dass das dann sehr, sehr schnell sich in diesem Markt durchsetzen wird. Das ist der zweite große Aspekt. Und der dritte Aspekt ist das Thema Skalierbarkeit, die wir gerne sehen wollen bei der Technologie. Sprich, kann man das großflächig ausrollen, sodass dann wirklich ganze Industriezweige oder eben der gesamte Verkehrssektor damit revolutioniert werden können. Wenn wir dann eben so einen Markt identifiziert haben, dann geht es natürlich darum, Unternehmen zu finden, die in diesem Markt unterwegs sind. Und da schauen wir uns dann auch wieder die Unternehmen nach verschiedenen Kriterien an. Das eine habe ich schon angesprochen, das ist die Technologieseite. Also sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen technologisch gesehen die richtigen Entscheidungen trifft, auf die richtige Technologie setzt und einfach technologisch, salopp gesprochen, Hand und Fuß hat in dem, was sie machen. Das zweite ist, das ist für uns auch ganz wichtig, und da kommt so ein bisschen dieser Venture Capital Gedanke bei uns dazu vom Team rund um Frank Thelen. Wir schauen uns auch sehr genau das Management und die Unternehmenskultur an, weil das aus unserer Sicht mindestens genauso wichtig ist wie die Technologieseite. Im Grunde, um eine Technologie wirklich erfolgreich einzusetzen, braucht man die richtigen Leute. Und die müssen auch den richtigen Hintergrund haben und auch die richtige Diversität haben in solchen Unternehmen. Das heißt, das ist ein weiterer großer Aspekt, den wir uns anschauen. Und dann, basierend darauf, dann geht es weiter Richtung Geschäftsmodelle, Strategie und auch so Themen wie ESG-Kriterien, die für uns eine große Rolle spielen. Wir haben gewisse Ausschlusskriterien, die nicht erfüllt sein dürfen. Das sind dann aber eben Themen, die dann weiter weg von der Technologie sind. Ich glaube, so die ersten zwei Bereiche, die ich genannt hatte, also einmal die wirkliche Technologieanalyse und die Einschätzung zum Management-Team. Das sind so die Hauptbereiche, in denen ich dann mitarbeite.
Da ihr ja über den Kapitalmarkt investiert, wie kommt ihr an die Informationen, die du deiner technischen Analyse zugrunde legst?
Genau, also anders als im Venture-Capital-Bereich, wo eben auch in Anführungsstrichen Insider-Informationen oftmals vorliegen, können wir, wenn wir in Aktienunternehmen investieren, natürlich nur auf öffentlich zugängliche Informationen zurückgreifen. Andernfalls wäre das eben Insiderhandel. Was im Grunde bedeutet, dass wir per Definition auf unvollständigen Informationen oder zumindest eigentlich nicht vollständige Informationen unsere Entscheidung basieren müssen. So wie jeder andere Nicht-Insider im Kapitalmarkt. Das Gute ist aber, es gibt einen Haufen von Quellen, wo man sich bedienen kann. Für uns sind das hauptsächlich wissenschaftliche Publikationen zu verschiedenen Bereichen, Patente, Expertengespräche und verschiedene Unternehmensberichte, Broker-Reports von Banken. Wir gehen auf Konferenzen, aber wir nutzen auch so Dinge wie Social Media, um möglicherweise Crowdsourcing zu machen oder um einfach aus der wirklich breiten Community an Leuten, die es da draußen gibt, interessante Anregungen und Gedanken zu bekommen. Das heißt, wir versuchen da wirklich sehr, sehr breit uns informationstechnisch aufzustellen. Und was man natürlich dann auch, was wir natürlich auch machen und was uns vielleicht auch stark unterscheidet von anderen Fonds, ist, dass wir ein Team haben, was die nötige naturwissenschaftliche und technische Expertise mitbringt, um gegebenenfalls auch eigene Berechnungen dann zusätzlich noch anzustellen. Das ist auch sicherlich ein ganz großer Faktor bei uns. Also das ist so der Rundumschlag über die Quellen, die wir nutzen.
Ja. Okay, wenn wir das jetzt mal auf die Venture Capital Ebene runterbrechen, da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, an Informationen zu bekommen. Wenn wir jetzt an den Pitch denken, wenn sich ein Startup um Venture Capital bewirbt, was würdest du dir von dem Startup wünschen, dass sie dir an Informationen präsentieren, damit du darauf basierend deine Empfehlung abgeben könntest?
Also ich meine, grundsätzlich würde ich mir natürlich gerne so viel wie möglich Informationen wünschen von dem Startup, wobei das natürlich dann oftmals so die Frage ist, wie viel wollen die preisgeben, wie viel ist vielleicht Betriebsgeheimnis oder so. Entsprechend wird das sicherlich auch da gewisse Grenzen geben, was das welche Informationen das Unternehmen preisgibt. Es hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem Segment oder in welchem Markt sich ein Unternehmen bewegt. Aber was natürlich sehr, sehr vorteilhaft ist, ist, wenn das Unternehmen beispielsweise schon mal einen Prototypen oder gewisse Proof of Concepts vorliegen hat, auf denen basierend man sich dann unterhalten kann. Wenn das nicht möglich ist, also wenn es sozusagen noch quasi nur in der Ideenphase ist, was das Unternehmen vorhat, dann würde ich am liebsten einfach zumindest wohl durchdachte Konzepte in dem Sinn haben, dass mir, ohne auf Details einzugehen, das Unternehmen erklärt, welche technischen und auch wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Technologien sie nutzen wollen für jeden Schritt im Prozess. Das Ziel ist im Grunde, mir eine Grundlage zu geben, selber loszulaufen und Erkenntnisse dann an anderen Stellen, wie gesagt, beispielsweise in der Wissenschaft oder wo auch immer, zu erlangen, dass ich ein Gefühl dafür kriegen kann, ob das, was das Unternehmen vorhat, auch zumindest theoretisch möglich ist.
Quasi, dass du die Berechnungen des Unternehmens auf Plausibilität überprüfen kannst.
Genau, genau. Also das erstreckt sich im Grunde über mehrere Dimensionen. Also einerseits, sag mal, die technische Machbarkeit. Also ist das, was das Unternehmen vorhat, tatsächlich in dem Zeitrahmen, der zur Verfügung steht, machbar? Also beispielsweise, wenn es darum geht, eine neue Batterie zu entwickeln, dann möchte ich gerne, also dann brauche ich nicht die perfekte chemische Formel wissen, die in dieser Batterie steckt und die möglicherweise ein Betriebsgeheimnis ist, sondern ich möchte zumindest aber die Art der Batterie wissen. Also das ist das beispielsweise eine Lithium-Ionen-Batterie, nutzen die Graphit in der Anode oder nutzen sie Silizium in der Anode oder solche Dinge, damit ich zumindest basierend darauf dann mir wissenschaftliche Paper angucken kann, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, in welche Richtung kann diese Technologie gehen und welche Energiedichten zum Beispiel wären mit einer solchen Batterie dann möglich. Genau, also das ist der eine Bereich, das heißt, das ist die technische Machbarkeit. Dann würde ich als zweiten Punkt mal so ein bisschen die, ich nenne es einfach mal technische Sinnhaftigkeit nennen. Da kann ich auch gerne mal ein Beispiel zu geben, und zwar das Thema Blockchain ist oftmals als Hype oder Buzzword genutzt. Und Blockchain kann sehr, sehr sinnvoll eingesetzt werden, aber halt nicht überall. Und zwar müssen aus meiner Sicht eigentlich zwei Kriterien vorliegen, damit Blockchain Sinn machen. Nämlich erstens muss es einen Wert dafür geben, dass man Dinge dezentral macht. Und zweitens muss es einen Wert dafür geben, dass man versucht, Vertrauen aus irgendeiner Transaktion rauszunehmen. Wenn das aber beides nicht gegeben ist, ist die Frage halt, warum dann überhaupt Blockchain? Dann kann man auch einfach direkt eine dezentralisierte Datenbank nehmen, die wahrscheinlich viel, viel effizienter ist. Das heißt, das ist das, was ich so meine mit technologischer Sinnhaftigkeit. Ähnliches gilt auch für das Thema AI. Also bringt mir AI da wirklich was oder kann ich das auch einfach mit klassischen Methoden einfach programmieren? Ja.
Das ist die Frage, genau. Ist das einfach nur nice to have, weil ich damit prahlen kann, dass ich jetzt AI oder Blockchain einsetze, oder bringt das meiner Technologie wirklich einen Vorteil?
Absolut. Also wenn man jetzt irgendwie ein banales Beispiel nimmt, wenn ich jetzt einen Aufzug programmieren möchte, der irgendwie verschiedene Stockwerke abfährt, dann kann ich das möglicherweise auch mit AI machen. Aber die Frage ist, bringt mir das wirklich einen Mehrwert? Also ist das ein Mehrwert, dass da ein neuronales Netz dann entscheidet, auf welche Ebene ich fahre? Wahrscheinlich nicht. Und das wäre halt das, was ich gerne sehen würde, dass mir ein Unternehmen sagt, okay, aus dem und dem Grund glauben wir, dass wir hier AI brauchen, weil wir mit klassischen Methoden da an Grenzen stoßen, die wir eben nur mit AI überkommen können.
Okay.
Genau. Und dann als letzten Punkt vielleicht noch ist halt auch die Frage, selbst wenn das, sagen wir mal, technologisch machbar ist und die Technologie an der Stelle vielleicht sogar Sinn macht, gibt es dann dafür einen Markt? Das ist natürlich die nächste große Frage, wo es dann Richtung Unternehmensbewertung geht. Als Beispiel würde ich da nennen sowas wie Wasserstoffantriebe. Wasserstoffantriebe funktionieren und die machen auch Sinn an vielen Stellen. Aber beispielsweise aus unserer Sicht machen die bei Autos nicht so großen Sinn, weil dort einfach die Effizienz in Bezug auf, wie viel Strom kommt wirklich von der Windturbine bis zum Rad des Autos an, einfach deutlich geringer ist bei Wasserstoffautos als bei Batterieautos. Und genau, obwohl da eben Machbarkeit und Sinnhaftigkeit gegeben sind, macht es zumindest in diesem einen Markt aus unserer Sicht dann keinen Sinn. Das ist so eine dritte Komponente, die dann noch reinspielt.
Mhm. Ja, das sind wahrscheinlich auch alles Informationen, die du dann nicht nur in der Pitch-Situation bräuchtest, sondern erst recht natürlich in der Due Diligence. Darüber hinaus natürlich gerne noch mehr wahrscheinlich. Vielleicht mal kurz, was ist eine Due Diligence? Das ist letztlich ein Blick ins Unternehmen, würde ich es mal nennen. Also wenn man vielleicht die Pitch-Situation hinter sich hat oder auch irgendwie unabhängig von der Investorensuche einfach bei einem M&A-Projekt, dann im Later-Stage-Bereich oder auch beim Exit werden Investoren oder Käufer dann gerne das Unternehmen sich nochmal im Detail angucken wollen. Und das vielleicht anders, als es ganz am Anfang ist, nicht nur anhand von bestimmten Vorstellungen über das Konzept und ein paar Finanzkennzahlen, sondern die würden dann tiefer einsteigen. Ne? Das heißt, wie läuft so eine DD ab? Oft schließt man vorher meistens schließt man vorher ein NDA, eine Vertraulichkeitsvereinbarung ab, sodass auch das, was man da in den Datenraum reinstellt, ausreichend geschützt ist. Trotzdem muss man natürlich gucken, dass man das im Einklang mit den etwa Datenschutzvorschriften und so weiter tut, was man da veröffentlicht. Ja, und dann ist es letztlich so, das ist heutzutage dann digital, also man lädt einen Online-Datenraum Dokumente hoch, angefangen von den Bilanzen der Gesellschaft bis über Patente, Gründungsurkunden, Anteilskaufverträge und so weiter. Und dann kommen quasi die Expertenteams von der anderen Seite und gucken sich diese Materialien an und schließen da draus, ist das rechtlich in good shape, wie sieht das technisch aus? Ne? Das wäre dann hier dein Part, Richard, oder wie ist der kommerzielle Nutzen, ne? Das wäre dann eben so eine Marktanalyse, die sich daran anschließt, was du gerade gesagt hast. Also letztlich gibt es ganz verschiedene Due Diligences über eben Financial DD, Commercial DD, Text DD, Legal DD, da gibt es noch einige mehr. Und natürlich schließt sich da natürlich am Ende dann auch nochmal eine IP-DD an. Und bei einer IP-DD wird man sich auch angucken, ob die Erfindungen, nenne ich es jetzt mal untechnisch, der Gründer oder des Startups ausreichend geschützt sind, ob die auch ausreichend im Startup selbst sind. Also wenn ich die Anteile am Startup kaufe, möchte ich natürlich auch mitkaufen. Ich möchte nicht, dass das geistige Eigentum auf einmal trotzdem bei den Gründern zurückbleibt. Und aus dem Grund mache ich halt diese Due Diligence, um am Ende tatsächlich auch sagen zu können, ist das, was ich hier an Kaufpreis biete für das Unternehmen, ob es das auch wert ist, das Unternehmen. Ne? Und da jetzt vielleicht nochmal, würden wir vielleicht nochmal den Schlenker jetzt zurück machen. Richard, wenn du dich jetzt um eine DD reinversetzt, aus technischer Sicht, bei einer technischen DD, was wäre denn das, was du da über die Pitch-Situation hinausgehend nochmal an Details gerne auf dem Tisch hättest?
Vielleicht noch zur Ergänzung der Frage von Tobias. In der Due Diligence-Situation wirst du ja auch durch ein Non-Disclosure Agreement gebunden sein. Du sicherst Vertraulichkeit zu, sodass du da mehr Informationen erhalten könntest, vorbehaltlich Kartellverfahren, Red Data Room und so weiter, als in der Pitch-Situation.
Genau, also ich meine, das ist natürlich ein Vorteil dann für Leute, die sich das von der technischen Seite aus anschauen. Ich glaube, für mich persönlich am spannendsten, also wenn man jetzt wieder auf einen technologischen Gegenstand als Beispiel zurückgreift, wären das ehrlich gesagt einfach die Messdaten oder die konkreten Baupläne, die das Unternehmen zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich schon hat. Und zwar nicht nur die aktuellen, die letzten, sondern auch die vergangenen, also sozusagen, welche Fortschritte hat das Unternehmen in welcher Zeit gemacht. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil daraus sich dann auch ableiten lassen wird oder zumindest kann man eine Idee davon bekommen, wie weit sich dieser Fortschritt noch weiter treiben lässt, wenn weiter geforscht und entwickelt wird an diesem Produkt. Auch hier wieder kann es ausreichen, dass man nicht alle Details preisgibt, sondern im Grunde dann einfach die Messergebnisse teilweise irgendwie, also ich salopp gesagt, schwärzt oder so, aber dass sie zumindest plausibel sind, so dass ich das nachvollziehen kann, ohne jetzt zu wissen, welche chemische Formel da bis ins letzte Detail verwendet wurde. Ja. Genau, also das wären so Punkte, auf die ich schauen würde.
Wann würde denn ein Projekt bei dir durchfallen in der DD? Was ist so die Grenze dessen, was du so mitgehen würdest?
Ja, ich meine, das pauschal zu sagen, ist natürlich relativ schwierig, aber ich meine, ich bin vom Hintergrund her Naturwissenschaftler. Das heißt, ich weiß, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt in der Natur und auch in der Technik, die nur sehr schwer zu erreichen oder ja, also über die hinaus man einfach nicht gehen kann. Es gibt gewisse Dinge, da kann man von ausgehen, dass die einfach kommen werden in Bezug auf Verbesserung. Also beispielsweise irgendwie, wenn man jetzt an Moore's Law denkt, dass irgendwie die Prozessorleistung von Chips sich alle paar Jahre irgendwie verstärkt, vermehrt oder verdoppelt, wie auch immer man das nennen mag. Das ist ein Gesetz, was in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass es noch gilt. Und wenn ein Unternehmen darauf setzt, dann würde ich da einfach mal den Vertrauensbonus geben und sagen, okay, das glaube ich, ohne jetzt die Details wirklich zu kennen. Genauso bei so Themen wie, ich glaube, das heißt Nielsen's Law oder so, dass sich die Internetbandbreite alle paar Jahre erhöht, um so und so viel Prozent. Und wenn ein Unternehmen darauf setzt oder das für die App oder wofür auch immer nötig ist, dann würde ich da mal drauf vertrauen. Als Gegenbeispiel auch wieder Batterietechnologie, weil ich da relativ viel mich mit befasse. Bei Batterietechnik oder bei der Energiedichte, die man mit Lithium-Ionen-Batterien erreichen kann, da gibt es kein Moore's Law oder so, wo man einfach sagen kann, wenn ich jetzt nur 2 Jahre warte, dann wird die Energiedichte doppelt so groß sein oder so. Das wird nicht passieren. Das heißt, da ist man jetzt schon in der Nähe von physikalischen Grenzen, zumindest bei der aktuellen Generation von Lithium-Ionen-Batterien. Und da muss dann zunächst mal ein Durchbruch an irgendeiner Stelle stattfinden, beispielsweise durch Feststoffbatterien oder durch andere Anodenchemien oder wie auch immer, um über dieses physikalische Limit, was die aktuelle Technologie hat, halt hinauszukommen. Und wenn mir das ein Unternehmen nicht erzählt oder nicht erklären kann, wo dieser Durchbruch herkommen soll und warum sie sich sicher sind, dass der innerhalb der Zeit, wo sie an den Markt wollen oder skalieren wollen etc., dass dieser Fortschritt rechtzeitig kommt, dann wäre ich skeptisch. Und dann könnte es eben auch sein, dass ich dann sozusagen einfach nicht überzeugt genug bin, um dann zu sagen, okay, das macht für mich technologisch Sinn. Und da bin ich überzeugt, dass das klappen kann.
Ja, das wäre dann die Fallgruppe Wunschdenken oder Grenze des naturwissenschaftlich Machbaren und nicht belastbare Erfahrungssätze oder Gesetzmäßigkeiten, wie du es eben erklärt hast.
Genau. Was natürlich noch erschwerend hinzukommt manchmal für uns als, als Research Analysts, ist, dass es manchmal nicht so einfach, also es gibt gewisse Dinge, beispielsweise wieder in der Batterietechnologie, dass die Batterien brauchen 2 Eigenschaften und beide Eigenschaften, auf die das Unternehmen zielt, sind für sich genommen machbar. Das Problem liegt dann oftmals darin, dass man versucht, diese beiden Eigenschaften, die sich in gewisser Hinsicht ausschließen oder wo es immer eine Art von Trade-off gibt, beide gleichzeitig zu erreichen. Und genau das ist dann für uns die Herausforderung, eben zu sehen, okay, die Werte für sich genommen können schon klappen, aber zusammen wird es schwierig. ja, das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir dann stehen, weil das eben nicht so einfach selbst aus wissenschaftlichen Papern rauszulesen ist, weil man dann möglicherweise zwei wissenschaftliche Paper findet, die beide sagen, okay, diese Werte sind okay, aber immer zusammen eben wird es schwierig. Und daran könnte dann eben auch so eine Idee von unserer oder von meiner Seite aus dann scheitern.
Und wenn man denn jetzt einen Schritt weiter geht, dann würde man sich ja angucken, okay, welche Garantien muss man denn abgeben zu den IP-Themen, die man im Unternehmen hat, zum Know-how und so weiter. Also im Anschluss an die DD wird ja dann, wenn sie nicht durchgefallen sind, die Unternehmen, dann ein SPA abgeschlossen, ne, Share Purchase Agreement, ein Kaufvertrag bezüglich des Unternehmens. Und darin werden die Verkäufer bestimmte Garantien abgeben müssen. Auch wiederum, ne, das ist eigentlich wie beim Auto, einfach um dem Käufer dann den Wert zuzusichern, den er auch auf den Tisch legt, in Form des Kaufpreises für das Unternehmen. Und da ist natürlich bei so einem technisch versierten Unternehmen sehr wichtig, dass das IP, habe ich eben schon mal erwähnt, in der Gesellschaft ist, dass das Know-how da ist und so weiter. Und das lässt man sich dann zusichern in Form von IP- und Know-how-Garantien. Da steht dann drin, dass das Unternehmen eben untechnisch formuliert das Eigentum hat an sämtlichen IP und Know-how, das erforderlich ist, um die Geschäfte des Unternehmens zu führen und auch in Zukunft zu führen. Und da kommt genau das, was du, Richard, eben gesagt hast. Das ist natürlich dann immer gefährlich, wenn eigentlich bestimmte Gesetzmäßigkeiten nicht beachtet wurden von dem Unternehmen. Und eigentlich die Garantien, jedenfalls für die zukünftige Entwicklung, vielleicht gar nicht abgegeben werden können. Ne?
Genau, plus, wenn man im Bereich IP mal an Patente denkt, mittlerweile ist, oder es fällt mir immer wieder auf, dass Patente sicherlich wichtig sind und auch natürlich eine Competitive Edge darstellen können. Aber Patente allein sind halt noch kein Nachweis dafür, dass etwas wirklich funktioniert. Man kann sehr, sehr viel patentieren lassen, was niemals in der Realität umgesetzt werden kann. Das heißt, auch da muss man dann nochmal schauen, ob sozusagen die IP, die vorliegt, eben auch also in der Realität sich umsetzen lässt. Und da habe ich schon mehrere Beispiele gesehen, wo ich Patente gefunden habe, wo ich dachte, das wird wahrscheinlich nicht so sich umsetzen lassen, selbst wenn man dafür jetzt ein Patent irgendwie anmelden konnte.
Prima. Dann vielleicht nochmal raus aus dem Venture Capital Bereich und eine allgemeine Frage. Kannst du von einer Unternehmensbewertung aus der letzten Zeit ganz offen mal erzählen und sagen, wie die abgelaufen ist, was da vielleicht für Findings drin waren und wie das Ergebnis dann am Ende ausgefallen ist?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich könnte da zwei Beispiele mal bringen. Zum einen ist das Unternehmen Lifecycle, die auch bei uns im 10xDNA-Portfolio sind. Lifecycle ist ein kanadisches Unternehmen, die haben sich auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Und dort haben wir dann zusammen mit dem Team, vor allem mit meiner Kollegin Xing Yi, die Chemieingenieurin ist, diese technologische Bewertung durchgeführt. Das heißt, dort haben wir uns zunächst mal tief eingelesen, haben Paper im Bereich Recycling uns angeschaut, wie ist aktuell der Status, welche Methoden gibt es da. Konkret mussten wir dann erstmal unterscheiden zwischen okay, den pyrometallurgischen Methoden, wo im Grunde Batterien erstmal verbrannt werden und dann daraus irgendwie eine Metallschmelze entsteht, aus der man dann die Metalle zurückgewinnen kann. Und demgegenüber steht das hydrometallurgische Recycling, was Lifecycle nutzt, was aus unserer Sicht viel effizienter ist. Das heißt, da haben wir uns eingelesen und zunächst mal einen Überblick verschafft. Als nächstes haben wir uns dann die Patente von Lifecycle angeschaut. Das heißt, welche chemischen Prozesse wollen sie nutzen? Haben uns angeschaut, kann das klappen? Sind die überhaupt chemisch gesehen sinnvoll? Und vor allem auch, was kosten diese Prozesse? Also wie viel Energie ist dafür nötig und wie viel Chemikalien beispielsweise sind dafür nötig. Und nachdem wir uns das dann alles angeschaut haben und die technischen Aspekte abgeklopft haben, sind wir dann eben zu der Überzeugung gekommen, dass Lifecycle das wirklich verstanden hat, wie Batterierecycling stattfinden muss. Und schlussendlich haben wir uns dann dazu entschieden, Lifecycle in unser Portfolio aufzunehmen. Also das war so ein Beispiel, wo wir diesen ganzen Prozess eben mit Quellen suchen, Überblick verschaffen, die Patente anschauen, auch das Team dann anschauen, also okay, welchen Background hat das Team, um dann zu der Entscheidung zu kommen, ja, hier glauben wir dran. Und als dann die Corporate Finance Seite auch noch gepasst hat, was dann unsere Kollegen sich angeschaut haben, haben wir dann eben mit unserem Fonds dort investiert.
Cool. Ja, wenn wir noch kurz zusammenfassen, was unsere Gründer aus dieser Folge mitnehmen können, ist, wenn ihr euch um Venture Capital bewerbt und mit den Grenzen des physikalisch Machbaren spielt, dann wird es wahrscheinlich schwer. Das Bessere wäre, sich auf Gesetzmäßigkeiten, Erfahrungssätze zu verlassen und den Kollegen wie Richard plausible Berechnungen an die Hand zu geben, dass sie nachvollziehen können, was ihr macht, und dann wird das auch wahrscheinlich klappen mit der Venture Capital Finanzierung.
Prima, damit bedanken wir uns für die tolle Folge. Danke, Richard, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat mich sehr gefreut, bei euch im Podcast zu sein.
Ja, vielen Dank, es war super interessant. Und vielleicht klappt das ja irgendwann mal, wenn du noch was Interessantes zu erzählen hast, dass du nochmal vorbeikommst.
Ja, absolut, sehr, sehr gerne.
Dann vielen Dank und bis dahin.